spielen Sie doch mal ein Tango, Maestro. Ihr habt euch dem südamerikanischen Stil angenommen. Wie habt ihr den entdeckt, den Piazzolla? Wie kamt ihr da drauf? Karin, du hast das Stück ja auch geschrieben.
Genau, also wir haben ja schon mal ein Tango-Stück gehabt, bei dem aber eigentlich eher so die argentinische Militärdiktatur, also eine Geschichte rundum im Vordergrund stand. Da kam auch Tango-Musik vor, es wurde auch getanzt. Und uns ist dann aber auch Piazzolla aufgefallen, weil Piazzolla ist ja jetzt nicht so tanzbar, aber dafür eine ganz besondere Musik, wo ganz viele verschiedene Stilrichtungen mit einbezogen sind. Also von der Klassik bis zum Jazz, bis hat dann auch mit Rock, Pop und allen möglichen angebändelt. Oder hat versucht, so, also mit Jazz richtig in Montreux ist er mit aufgetreten und so, also eine ganz spannende Figur eigentlich, also auch musikalisch einerseits und ja auch als Mensch irgendwie sehr, sehr zwiespältig und dadurch auch sehr interessant eigentlich.
Und wie seid ihr daran gegangen? Habt ihr die Lebensgeschichte jetzt inszeniert von ihm?
Also das Leben steht natürlich schon auch irgendwo im Vordergrund, also interessante Themen von ihm, so war auf jeden Fall natürlich eine Idee, dass man das dem Publikum auch näher bringen will, auch gerade in so einer Widersprüchlichkeit oder ja, man versucht sich irgendwie diesen Menschen anzunähern oder eben zu verstehen, auch wie jemand dazu kommt, so eine Musik zu machen. Also er hat auch irgendwie krasse Sachen erlebt, war schon als Kind hat er so einen verkrüppelten Fuß gehabt und musste sich halt immer, oder hatte auf jeden Fall das Gefühl, dass er sich immer mehr durchsetzen muss. Er war dann als argentinisches Kind in New York und da ist er dann, also der hätte wahrscheinlich auch, sagt er, selber von sich in irgendwelche Mafia-Kreise abrutschen können und da irgendwie so eine Gangsterkarriere starten können. Ist dann doch anders geworden, aber genau, also das finde ich immer ganz spannend, also so überhaupt auf der Bühne so ein Leben sich auch anzugucken und sich so einem, also das ist ja jetzt sogar nicht mal nur eine fiktive Figur, sondern jemand, den es wirklich gegeben hat. Es gibt halt auch Interviews mit ihm und auch da merkt man ganz schnell, dass er sehr gerne das gedreht hat und wenn er keine Lust hat, dann hat er die auch ganz schön auflaufen lassen und also ich glaube, es war nicht so ein einfacher Mensch und das ist natürlich das aber, was für die Bühne total interessant ist, sich jemanden rauszugreifen und da mal zu überlegen, wie könnte man den zeigen.
Wie hast du recherchiert? Bist nach Argentinien geflogen und hast die Originalschauplätze.
War leider das Budget nicht da. Nicht ganz, nee. Also ich habe halt verschiedene Bücher über ihn gelesen, Interviews gesehen, was man halt noch so zu sehen kriegt. Genau, so verschiedene Musiken natürlich immer angehört, so, weil das ist schon faszinierend, finde ich, diese Bandbreite, dieses Spektrum einfach, was er da hat, von wirklich mit großem Orchester. Hat er auch ganz viele Filmmusiken geschrieben und so. Also ja, so. Die bunte Mischung halt, wo man sich was zusammensammeln kann und an wirklichen Zitaten auch zum Teil, weil die einfach auch toll sind und aber gleichzeitig natürlich, ja, man muss halt auch eigenes natürlich dazu schreiben und viel, einiges ist da halt auch Fiktion bei, aber so.
Ein Leben in 2 Stunden zu erzählen, man muss auch viel weglassen dann wahrscheinlich.
Ja.
In großen Sprüngen, sage ich mal. Das Interessante, Piazzolla war ein absoluter Workaholiker. Der hat arrangiert und komponiert und gemacht von früh bis spät. Und wir haben uns eben rausgesucht, der Augenblick, an dem das nicht mehr so ging. Er hat irgendwann mal, lange, lange vor seinem Tod, hat er gesagt, ich möchte gern wie ein anderer großer Tango-Schreiber, Schlaganfall, das war's. Das war ihm nicht vergönnt. Er hat in Paris einen Schlaganfall erlitten und konnte dann gar nichts mehr. Das heißt, er konnte weder komponieren, noch konnte er sich äußern, noch sowas. Und das ist für uns natürlich ein Augenblick gewesen, wo er sagt, was steckt da eigentlich drin in diesem Menschen noch, der einfach explodierte immer vor Ideen, vor Musik, die in seinem Kopf drin war. Und jetzt ist das alles gedeckelt. Wie hält man das aus? Wie ist das so? Und da haben wir eine Figur erfunden. Ich nenne das mal sein innerer Antrieb. Ne? Man sagt das ja immer so ein bisschen, seine Muse, die es gibt. Und wir sind ganz inklusiv, sage ich mal. Sehr Inal, der bei uns auch also fest als Darsteller und Souffleur ist. Der sitzt im Rollstuhl und es ist wirklich diese Situation, der sagt nichts und er kann nichts sagen. Und wir haben dann versucht, wirklich also einen Code zu finden, wie er sich dann doch noch äußern kann. Und er erlebt sozusagen seine Muse, die ihn über die Jahre angetrieben hat, hat gesagt, wir haben doch auch ein sehr interessantes Spiel zwischen ich, du und wir. Also die Muse, die immer ihn vorangetrieben hat und wo man merkt eigentlich, dem ihm viele, er selber ist kein Künstler, Das kann er nicht, aber er kann ihn immer vorantreiben. Er kann immer sagen, jetzt schreib doch mal, jetzt mach doch mal, jetzt ist es gut, das und das, jetzt fahren wir dorthin und so weiter. Also zwei völlige Gegensätze, einmal in diesem Rollstuhl sitzender Mensch, der einen Sauerstoffschlauch hat und nichts mehr machen kann. Also es geht uns ja allen auch so, deswegen auch nochmal, also über Piazzolla ein interessantes, was bleibt von mir übrig, ne? Und wie geht's zu Ende? Jeder wünscht sich, irgendwann geht's bis 90 geht's mir gut und dann mit einmal geht man irgendwo dann wo auch immer hin. Und das war ihm leider eben nicht vergönnt. Und also es ist ein ganz, ganz interessantes Stück, finde ich, auch darüber. Erzählt sich ganz viel, weil eben dieser Piazzolla so widersprüchlich war. Die nannten ihn Lefty, weil seine Linke früher berüchtigt war. Und aber Piazzolla war auch jemand, der ist ja in Argentinien, in Buenos Aires, immer angefeindet worden. Ne? Die haben gesagt, mach tanzbaren Tango, was soll denn das hier alles und so. Also es war richtig extrem. Die konnten teilweise nicht proben, die haben die Probenorte kurz vorher erst bekannt gegeben, weil die Leute hinkamen und auch mit Prügel gedroht haben, ne? Und gesagt haben, also ihr dürft hier nicht proben, dieser Blödsinn, was soll denn das alles, und Argentinien ist Tango und macht das bitte nicht mehr. Und er hat immer gesagt, ich führe den Tango weiter, Tango ist für ihn, Karin hat schon gesagt, wie Jazz, ne? Und er beschreibt das auch wunderbar, wie er sagt, seine Musiker, die ja in verschiedensten Arrangements hatten, die immer wieder zusammenkamen und dann auseinandergingen. Also wie beim Jazz, jeder improvisiert mal und am Schluss wurden sie letztendlich wieder zusammengeführt. Also eine hochinteressante Geschichte. Und dann, es geht damit los, Piazzolla, wer kennt ihn nicht, am Bandoneon. Ne? Also das ist eben so eine Geschichte. Und bei uns gibt es keinen Bandoneon. Wir hatten schon einen Bandoneonisten, dann haben wir aber gesagt, also er fehlt. Haben drei andere Musiker, einen Pianisten und zwei, also jemanden am Cello, also Krassi am Cello und Desi an der Geige letztendlich, die auch Live-Musik machen dazu, aber das Bandoneon fehlt. Und das ist auch noch so eine Geschichte, die eigentlich noch mal mehr, also aus diesem Rollstuhl, wir haben dann während der Proben teilweise so gehabt, irgendwann steht Seher jetzt auf, obwohl das nicht kann, ja, und platzt das raus. Und für ihn war das auch eine ganz große Herausforderung, weil er gesagt hat, das Einzige für mich als Rollstuhlfahrer ist ja meine Stimme, ne? Und wenn ich noch eine Spastik habe, das ist das, worüber ich mich auch äußere letztendlich. Und für ihn war das eine Riesenherausforderung, zu sagen, okay, und jetzt bin ich auch noch stumm. Und er macht das aber ganz, also bei der Premiere waren einige aus Stuttgart da und sagen, toll, wie dieser Schauspieler das spielt. Ne? Also so, wenn man genauer hinguckt, sagt man, okay, also diese Spastik mit den Händen oder so, das kann man nicht spielen, das ist nicht so, aber fand ich erstmal, wow, okay, also interessant, aber auch erzählt ja was von Seas Bühnenpräsenz, und das ist für David, also das ist sozusagen diese Muse, ist das natürlich ein ganz toller Partner auf der Bühne auch. Wir haben das auch bei den Proben gemerkt, wenn er müde wird oder sonst was. Es ist ganz wichtig, diese stumme Rolle, man glaubt das immer nicht, denkt ja, okay, der sitzt da irgendwie. Nein, also alles aufzunehmen, wie er mit den Augen arbeitet und so weiter. Und ja, also ich mag das Stück unheimlich, weil es eben auch so eine Geschichte ist, es geht nicht weiter. Und seine Muse überlegt zwischendurch, ja, was machen wir jetzt? Licht ausknipsen bei ihm? Also bringe ich ihn um? Nein, das kann ich nicht. Der dann versucht, ihn zu animieren, noch die letzten Noten aufzuschreiben, die noch in seinem Kopf drin sind. Und alles mögliche. Also eine wirklich tolle Geschichte, begleitet von der fantastischen Musik von Piazzolla.
Ihr habt euch ganz bewusst gegen das Bandoneon dann entschieden.
Ja.
Er sollte nicht präsent sein.
Ja, weil er war der Bandoneonist, ne? Das Irre ist aber, dass er eigentlich Pianist zwischendurch mal werden wollte. Er hat auch also einen großen Wettbewerb gewonnen und hat ein Stipendium in Paris gewonnen und hat dann bei einer großen Nadia Boulanger, bei einer großen, wie sagt man, Ausbilderin von Pianisten, und sie hat ganz, also auch ganz zauberhafte Geschichte, die war schon hochbetagt, die Dame, eine Grande Dame, wie es heißt letztendlich, und diese Frau hat dann irgendwann gesagt, okay, spiel doch mal was aus deiner Heimat. Dann hat sie sich ans Klavier gesetzt und hat dort ein Tango gespielt. Und dann hat sie sofort gesagt danach, das ist deine eigentliche Berufung. Und dann, die Dame hatte keine Ahnung vom Bandonium in irgendeiner Form. Und dann haben sie Bandonium gespielt für den Rest dieser Stipendiumzeit. Also er hat unheimlich viel gelernt und er wollte unbedingt Musiker werden. Und er hat damals die Bachläufe, weil er kein Klavier hatte, hat er aufs Bandonium umgeschrieben. Wenn man sich überlegt, wie kompliziert das Bandonium auch ist, ne? Also ob ich den Balg öffne oder schließe, sind jedes Mal andere Töne. Man sieht die Tasten nicht, die dort an der Seite sind. Also eine irre Geschichte.
Und wie wird das aufgefangen? Also wenn die Musik da ist, dann spielt das Cello dann die Bandoneonläufe?
Nee, der Klavierpart. Also ist hauptsächlich immer dort. Also wir haben auch extra Arrangements, hat Rjabkin gemacht. Und also das wechselt natürlich auch, aber den Hauptpart übernimmt wirklich das Klavier.
Was nochmal zu der kontroversen Persönlichkeit, die linke Klebe, was gab es da sonst noch aus seinem Leben zu berichten, wo er angeeckt ist vielleicht? Oder auch in diese Reibungen einfach, die ja auch das Künstlerische und das Kreative mit wohl antreiben?
Naja, also seine politische Einstellung, der hat da... Er hat schon ein sehr schlechtes Gewissen gehabt, also das wissen wir dann nicht, aber er hat schon bei Pinochet und solchen Leuten dann gespielt als Künstler auch, hat sogar eine Komposition gewidmet und so weiter. Also er hat immer gesagt, ich halte mich als Künstler politisch raus und ich finde, es geht gar nicht. Also das ist so eine Geschichte, weil er ja auch ein Symbol war einfach für viele Leute. Ne? Und so gibt es immer wieder Reibung, seine Frauengeschichten, also Jean Moreau, die er getroffen hat, eben was Karen gesagt hat, viele Filmmusiken, die er geschrieben hat und immer wieder eben auch diese Besessenheit, die er eben auch von seinen Leuten forderte. Er geht da zu den Orchestermusikern und sagt dann, ja, ich habe es euch nicht immer leicht gemacht. Ne? Oder wir haben es euch nicht immer leicht gemacht. Ne? Also wirklich ein widersprüchliches Leben und wo man merkt, da ist eine Riesenenergie drunter. Und ich finde es ganz schön, wie der Daniel das wirklich also für sich das für sich gelöst hat, dass es eigentlich wirklich diese Künstlerpersönlichkeit oder derjenige, der nicht komponieren kann, seine Muse, mit welchem bisschen Spleen und Verrücktheit er dort agiert oder so, finde ich schon hat er sehr schön gefunden. Und dann natürlich Piazzolla gibt es eben auch nicht so viele, wozu gesungen wird, ne? Aber gerade seine Ballade vom Tod, das ist schon also sehr, sehr großes Kino.
Wenn er in der Heimat eher ja auch Gegner hatte, wo waren dann seine Fans?
Na, die waren erstmal auch im Ausland. Also in Frankreich gab es einen richtigen Tango-Boom. Der hat auch in Italien gelebt. Und das kam dann, also es war so ein am Anfang, also in den 40er Jahren war es auch gut für Tango, also kam es gerade wieder auf und dann haben praktisch die neuen Medien eben, haben das auch unterstützt, dass es weiter verbreitet wurde. Dann gab es plötzlich so eine Masse von Tango-Spielern, die eben auch in der Qualität nicht so gut waren, wo man dann denkt, ja, also der hat total drauf geachtet, dass es halt perfekt ist und alles, und das hat ihn dann aufgeregt, wenn das halt immer nur so hingerotzt wurde oder so. Und da gab es einfach viel zu viele Bandoneon-Spieler, die das halt gar nicht richtig konnten, und dann wurde das eher wieder in so eine, also es war so eine Welle, dann ging es in so eine folkloristische Ecke eher mehr, und er wollte halt was anderes draus machen, und in der Zeit war er halt dann in Europa wesentlich angesehener und ist dann aber wieder zurückgekommen sozusagen nach Buenos Aires, ist da auch Ehrenbürger geworden, also irgendwann haben sie ihn dann schon auch erkannt und sich damit gebrüstet, dass es halt irgendwie ein Aushängeschild ist, so wie Maradona, irgendwie so in dem Level eigentlich so.
Wie sieht's aus mit der deutschen Tango-Szene, Fangemeinde hier in der Region?
Na, wir haben ja damals für das andere Tango-Stück hatten wir auch schon mit Tango Vision zusammengearbeitet in Reutlingen, und man merkt schon auch, dass da immer wieder Leute so kommen. Wobei das sind jetzt, wie gesagt, das sind ja nicht so diese tanzbaren Tangos. Insofern kommen da eher die musikinteressierten Menschen, also fast sogar aus der Klassikrichtung zum Teil auch, weil das ist eben so ein Crossover. Das fand ich auch, gibt auch ein Zitat von ihm, wo er sich total aufregt, eben, dass man das immer in so eine Kategorie packen muss und sagt, das ist eigentlich nur für die Plattenläden, damit die wissen, wo sie ihre Platten einsortieren müssen. Aber ansonsten braucht man das doch überhaupt nicht. Wieso wird man immer so festgelegt? Und finde ich, kann, finde ich auch total wichtig, eigentlich dahinter zu stehen und sagen, ja genau, ist doch alles offen und das ist ja gerade das Spannende, diese Vermischung und Verbindung. Und also ich finde, das erzählt halt auch ganz viel über Tango, also wie Tango entstanden ist durch ganz viele verschiedene kulturelle Einflüsse, die da eigentlich zusammenkamen und Stimmungen, die die Leute mitbrachten. Und genau, und die Stimmung finde ich halt zum Beispiel auch, also ich finde diese ganze Stimmung in dem Stück, also in diesem Abend, das ist eigentlich Tango, so wie mit dieser Melancholie, auch dieses dem Tode ganz nah und diese Zerrissenheit und was mache ich noch und muss ich nicht noch und also das, finde ich, spiegelt sich so auf so verschiedenen Ebenen halt auch nochmal wieder.
Spielen Sie doch mal einen Tango-Maestro, der Tango-Revolutionär Astor Piazzolla im Theater Die Tonne am morgigen Samstag, ist schon ausverkauft, aber dann läuft es nochmal Freitag, 20.03., 21., 22. März und auch im April noch. Dann ist rum, oder?
Wir werden das noch weiter auf dem Spielplan behalten. Es läuft sehr gut und macht immer noch Spaß.
Aber ihr habt es ja jetzt quasi abgegeben, oder? Mit der Premiere, oder wie seid ihr noch dran? Ist ja auch spannend, wenn ihr als Intendant und Regisseur und Dramaturgin und Stückschreiberin da zusammenarbeitet.
Haben wir schon öfter. Funktioniert, glaube ich, ganz gut. Ich bin am Abend immer dabei. Ich lifte Seher um, weil er hat einen speziellen Rollstuhl, wo er ein bisschen höher sitzt, was für ihn großartig ist. Also weil man kann sich das gar nicht vorstellen, jemand, der eben nicht im Rollstuhl sitzt, was dann irgendwie so 20, 30 Zentimeter höher ausmachen. Unser Chris hat dann, also einer von unseren Techniker, hat ihm einen speziellen Rollstuhl gebaut, der höher sitzt, ein bisschen eigenartig aussieht, aber dadurch ist er wirklich, also das blöde Wort Augenhöhe, aber er ist wirklich mit dem Darsteller, mit dem David dort so in einer, und das macht ganz viel aus, also das ist für ihn auch jeden Abend. Und da braucht man so einen speziellen Lifter, der kommt dann in so ein Tuch rein und sowas alles, und da habe ich bis jetzt erst die Lizenz dazu, das sicher machen zu können, und außerdem macht es auch Spaß, also abendlich dort mit dabei zu sein.
Die Lizenz zum Liften.
Ja. Die Lizenz zum Liften, so ist es.
James Enrico.
Gerührt.
Dann hören wir ein Stück von Piazzolla, der Libertango. Ist ein berühmter Klassiker.
Der berühmte Klassiker gibt es natürlich auch bei uns. Wenn einige seiner Frauen vorgestellt werden oder ihm begegnen, einfach wieder im Traum.